Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück bei Charles Fleischhauer Geheimnisvolle Geschichte. Ihr seht es schon, heute zum zweiten Mal mit Pierre Dietz. Hallo Pierre, schön, dass du da bist, schön, dass du dir Zeit genommen hast.
Hallo Charles, ich freue mich auf die heutige Sendung.
Ja, super. Und liebe Leute, liebe Freunde, wer von euch jetzt Pierre das erste Mal hier sieht, kann gerne auf meinem Kanal nochmal im Videoarchiv gucken. Wir haben schon eine Sendung gedreht. Das hier ist nicht direkt der zweite Teil. Das ist jetzt nicht so, dass das inhaltlich völlig aufeinander aufbaut, aber so eine lockere Fortsetzung. Pierre ist Experte rund um das Thema König Artus oder King Artus oder King Arthur oder wie auch immer, das kann Pierre gleich besser erklären, wie der jetzt wirklich heißt. Und alles, was damit zusammenhängt, Camelot, die Tafelrunde, Avalon, Excalibur, all diese Themen, da ist Pierre wirklich fit. Und da das so viel ist und wir bei der ersten Sendung gemerkt haben, wir konnten das eigentlich nur ankratzen, haben wir uns entschlossen, dass wir uns jetzt regelmäßig mal treffen, um über diesen Themenkomplex zu sprechen. Und heute haben wir uns das Thema, das Geheimnis von Avalon als Häppchen aus diesem großen Buffet der ganzen Artus-Mythologie rausgesucht. Und da werden wir heute drüber sprechen. Und zuerst wollen wir auch nochmal auf Pierres Buch aufmerksam machen. Aber vielleicht, Pierre, kannst du dein Buch selber kurz vorstellen, wie es heißt?
Also das Buch heißt King Artus und das Geheimnis von Avalon. Das ist teilweise in der Neuzeit geschrieben, und aber die Neuzeit mache ich zur Sage, weil ja eigentlich die Artus-Geschichte die Sage sein sollte, aber die versuche ich eben zur Geschichte umzubauen. Das heißt, durch Fakten belegt und durch die Zusammenhänge in eine Richtung gebracht, die plausibel versucht zu erklären, dass König Artus in der Bretagne gelebt hat und nicht in Großbritannien.
Genau, und das genau sind ja auch die Dinge, die wir in der ersten Sendung schon detailliert besprochen haben. Du hast im Rahmen deiner Forschung ganz eigene Ergebnisse dazu, was diese ganze Artus-Sage so wirklich im Detail bedeutet, vor allem historisch und wo die dann wirklich stattgefunden hat. Und verbindest das durch unheimlich viele Querverweise ja auch mit der römischen Geschichte, mit der frühmittelalterlichen Geschichte. Also es ist wirklich spannend. Und wir wollen jetzt auch thematisch einsteigen. Wir wollen ja heute über Avalon sprechen. Und ich starte jetzt auch gleich mal hier unsere vorbereitete Bildpräsentation. Aber Pierre, währenddessen erklär uns doch vielleicht schon mal einführend in groben Zügen, was ist überhaupt Avalon oder in der klassischen Artus-Sage, wann kommt dieses Avalon dort vor und was genau soll das sein?
Also Avalon war eine Insel, die aus den Wiesen aufgetaucht ist. Es gab wohl massig Nebel, deswegen gibt es ja auch diesen Film, ja? Die Nebel von Avalon. Ja? Mhm. Und die Fee Morgan war da wohl die Herrin über diese Insel. Und man denkt, die wäre auch irgendwo in Großbritannien zu finden. Und ich hatte dann so ein paar Hinweise, dass dies nicht der Fall ist. Ja, und bin schon wieder in der Bretagne gelandet.
Ja.
Ja, hier sehen wir jetzt den Titel. Da kann man schon mal gut sehen, dass ich das Schwert auch nicht Excalibur, sondern Exaliburn genannt habe. Also aus Salz von Liburn. Liburna ist eine Stadt irgendwo Kroatien da in der Ecke. Und das Schwert sei von den Göttern geschmiedet worden. ja, die Götter, das ist so, jetzt ist es ein mehrschneidiges Schwert, das Thema Götter. Deswegen reißen wir das jetzt auch gar nicht weiter an. Wir lassen das einfach mal so im Raum stehen. Später werde ich irgendwann mal darauf zurückkommen, was es mit den Göttern insgesamt auf sich hat. Es gibt nämlich ganz schön verschiedene, viele verschiedene Götter. Gut. Jetzt sehen wir hier die Fee Morgane oder Fae. Und wir sehen, sie hat diese Spitzhaube auf. Jetzt irritiert uns aber vielleicht, dass sie ein Kettenhemd anhat. Ja, ein kleines Detail.
Ja, wem es auffällt, den irritiert.
Ja, deswegen weise ich hier mal darauf hin, weil die Fee ist ja bei uns heute in den Köpfen eine gute oder eine böse, die entweder auf kleine Kinder aufpasst oder ja Schaden zufügt diejenigen, die was weiß ich, sie missachten oder dergleichen. Nach langer Recherche bin ich drauf gekommen, dass die Fee im Mittelalter zu einer solchen Figur umgebaut worden ist, weil man die Frauenrolle, die die Fee hatte, nicht mehr haben wollte. Das ist also Propaganda gewesen. Die Fee war schlicht und ergreifend eine Kriegerin. Deswegen dieses spitze Ding ist keine Haube, das ist ein Helm.
Mhm.
Ja, klar, da ist so ein Tuch dran, das war vielleicht auch in irgendeiner Farbe, die zur Einheit gehört haben, aber die Fee selber war die Anführerin einer Kriegerinnentruppe. Ja. Aber das hat, wie gesagt, im Mittelalter niemandem mehr gepasst. Also hat man eben daraus ein Märchen gebaut, aus dieser ganzen Geschichte um die Feen.
Ja, spannend. Schon mal so zur Einführung. Ja, viel von deiner Forschung, das kann man ja auch nochmal den Zuschauern erklären. Mittlerweile bin ich ja so ein bisschen im Dietz-Denken angekommen. Basiert darauf, dass du eigentlich ja Geschichte aus den Schulbüchern oder aus Sagen dir nimmst und das alles nochmal Stück für Stück sezierend neu deutest und dann wirklich guckst, was könnten die Begriffe noch für eine Bedeutung haben, neben dieser Schulmeinung, die man so kennt und Ortsnamen und all solche Dinge. Also du bist da unheimlich fleißig dabei, solche Sachen zu entschlüsseln und kommst dadurch dann auch zu ganz anderen Geschichtsbildern am Ende und Interpretationen. Das nur mal so für die Zuschauer, um nochmal so ein bisschen zu verstehen, wie kommt der jetzt darauf, dass eine Fee eine Kriegerin ist? Ja, weil Pierre sich sowas in jahrelanger Arbeit detailliert anschaut und sich dazu Gedanken macht und eigene Recherchen betreibt. Und insofern finde ich das immer wieder sehr erhellend, was du so zutage förderst. Und da kommen wir hier gleich zum nächsten Themenkomplex. Druide, Reix und King.
Gut, da merkt man nämlich auch schon bei dem Wort Reix, dass es nicht Reix, sondern Reich ist, weil das X, das hatte ich in der letzten Sendung schon mal erwähnt, eher wie im Spanischen, da sagen die auch nicht Taxi, sondern Taschi. Ja, also deswegen Reich, daraus wurde auch der Begriff zum Beispiel Deutsches Reich. Und die Römer selber hatten ursprünglich eher nur Resch stehen. Das mit dem I, das ist eher durch die Goten wohl noch hinzugekommen. Also jedenfalls den Begriff, so wie er da jetzt steht, habe ich von einer Münze, also zufälligerweise auch da entdeckt. Und das hat mich dann überhaupt auf die Idee gebracht, dass der Tyrannosaurus Reich heißen müsste. So, aber fangen wir vorne an bei dem Druiden. Der Druide, denkt man ja heute, ach, das war irgend so ein alter, verknorrter Typ, der irgendwo im Wald rumstand und Bäume angebetet hat oder dergleichen. Das ist auch ein falsches Bild. Der Druide, mal davon abgesehen, dass er eine 20-jährige Lehrzeit hatte, war das geistige Oberhaupt der Gemeinde. Ja, der Reich, also man sagt ja auch zum Teil König, wobei das nicht ganz stimmt in der Zeit, weil der König, das war damals eher im Nahen Osten ein Begriff. Der Reich selber war ein Vorsitzender eines Ortes oder einer Gegend, besser gesagt, so Orte wie heute gab es äußerst selten. Das waren mehr so versprengte Höfe, aber der Reich war der Chef von der ganzen Anlage militärisch. Der Druide war das Oberhaupt. Also der gesagt hat, das und das passiert, oder der auch für das Seelenheil der Leute verantwortlich war und dergleichen, der Reich, wie gesagt, nur zur Verteidigung. Der musste sich dem Druiden beugen. Und jetzt kommen wir eben zu dem King. Das hat eben Merlin eingeführt, diesen Begriff, der ja heute noch gängig ist. Und zwar ist Druide und Reich zu einer Person verschmolzen. Vorbild dazu war tatsächlich der Senior Augustus im alten Rom. Also, na gut, damals war es nicht alt, es war ja noch da. Und den Pontifex, das heißt, der römische Kaiser war gleichzeitig das geistige Oberhaupt über die Religion. Deswegen waren ja dann in der Folge dieses Hin und Her der Religion, weil mit jedem Kaiser hat sich dann das Ganze geändert. Der eine war Christ plötzlich, ja, dann wurden die Tempel und alles verboten. Der nächste, der glaubte wieder an die alten Götter, dann wurde das Christentum wieder weggeschafft. Und weil der Pontifex das Sagen hatte, was die Leute zu denken hatten. Ja. Den Pontifex haben wir heute noch, allerdings ist er nicht mehr militärisch verantwortlich, sondern wir nennen ihn heute Papst und ist nach wie vor für die Christen zumindest das geistige Oberhaupt geblieben.
Ja, ja, erinnert mich auch so ein bisschen an Japan. Und na, da hat man ja auch den Kaiser, den Tenno, dann gibt es den Shogun, gab es damals, also bis ins 19. Jahrhundert, dann hat sich diese Ordnung geändert, aber der Shogun war auch sowas wie so ein Heerführer, der eigentlich dem Kaiser unterstellt war, aber mehr Macht hatte. Oder im islamischen Bereich der Kalif, der auch so eine Art König und religiöses Oberhaupt in einem ist. Das ist mit diesen Machtstrukturen ein bisschen vielschichtiger, als man sich das so naiv vorstellen könnte, wenn man sich damit nie befasst hat, wo man denkt, ja, es gibt irgendwie einen König und der ist halt der Chef. So war das dann vielleicht mal im 18. Jahrhundert im Absolutismus für eine kurze Zeitspanne, bevor dann auch das System zusammenbrach. Aber die meiste Zeit über war die Macht doch relativ geteilt eigentlich.
Ja, wir können zum nächsten Thema kommen. Ja, der magische Kessel, der Tote weckt, der von dem Atem von drei Jungfrauen erhitzt wird.
Ja, das, wo kommt der vor in der Artus-Sage?
Der kommt vor bei dieser Osbad von Taden, also Isbadaden, geschrieben Geschichte, wo der, nach meinem Namensgedächtnis, Kolusch geschrieben, aber Kolusch, also Schweinekoben sozusagen, weil er in einem solchen geboren worden war, also der wollte die Tochter von diesem Giganten heiraten und sollte diesen Kessel besorgen. Und das klingt jetzt auch sehr sagenumwoben und man denkt, was könnte das sein? Und wenn man dann aber mal überlegt, der Atem von drei Jungfrauen, und wenn man das also dreimal, was haben wir, 36 Grad oder was, das nimmt, da habe ich nachgeforscht, das ist genau die Siedetemperatur von Alkohol. Ja, Jungfrauen, das klingt natürlich besser, als wenn man jetzt sagt, was weiß ich, der Atem von drei Omas.
Aber sag nochmal, das ging mir jetzt zu schnell. Wo in dieser Sage ist jetzt eine Zahl angegeben, die mit der Siedetemperatur von Alkohol korrespondiert?
Nein, da steht nur der Atem von drei Jungfrauen.
Ah, okay.
Ja, und ich habe überlegt, was könnte das sein? Und kam darauf, unsere Atemtemperatur, ich habe dann nachgeguckt, ist so und so viel Grad, das mal drei ist genau die Siedetemperatur von Alkohol. Und deswegen kam ich dann darauf, der magische Kessel der Tote weg, war eine Destille. Das heißt, damals hat man erfunden, harten Alkohol zu brennen.
Ja, Schnaps und, sozusagen.
Ja, genau. Und das andere ist eine Redensart, der Tote weckt. Ja, weil Schnaps, ja, der befeuert einen in dem Moment, wo man
trinkt. Das ist ja,
also nur eine Redensart, ja.
Aber das ist ja insofern ganz spannend, weil wenn du mit dieser Theorie recht hast, dann deutet die ja darauf hin, dass, ja, wann ist das, so Spätantike wahrscheinlich, ja, vielleicht ja auch noch älter, die Sage, dass da schon diese Technologie bekannt war. Also wenn, dann müssten sie die Temperatur von Atem gekannt haben. Also das ist ja auch eine Sache, die ist nicht so ganz einfach zu messen. Ja, und dann eben mal drei und eben schon mit Alkohol, also destillieren können und solche Verfahren. Für mich ist das absolut im Bereich des Denkbaren, weil ich eher ein Verfechter des Theorems bin, dass in der Spätantike oder überhaupt in der Vergangenheit die Technologien schon weiterentwickelt waren, als wir heute so annehmen.
Man muss bedenken, in der Spätantike hat die größte Bücherverbrennung stattgefunden. Ja? Das heißt, das ganze alte Wissen ist damals kaputt gegangen. Zudem, die Druiden haben ja nichts aufgeschrieben, oder wenn sie was aufgeschrieben haben, ist es vernichtet worden. Das heißt, deren Wissen ist auch komplett weg. Ja, also wir wissen nicht, was damals alles schon denkbar und machbar waren. Ja, es gibt auch die Geschichte von einer Laterne in Rom, die immer brannte. Ja, und irgendeiner hat sie dann zerschlagen, um zu gucken, warum. Und dann war sie halt kaputt. Aber sie wieder bauen ging nicht. Derjenige, der sie gebaut hatte, den gab's nicht mehr. Und die Aufzeichnungen weg. Und deswegen sind wir ja auch so in dieses sogenannte Mittelalter überhaupt abgestürzt, weil immer mehr der Fokus auf Kämpfen, auf Waffen war und nicht mehr auf Wissen. Die Bücher zudem verbrannt waren und dadurch ist da eine riesen Lücke entstanden. Die jetzt wieder etwas hervorzuholen, das sehe ich so ein bisschen ja als meine Aufgabe hier an, ja, dass ich versuche, die Techniken von damals auch wieder zu entdecken, was nicht sehr einfach ist. Aber ich denke mal, die Destille, ich sag ja nicht, dass es so ist. Es ist ja nur ein Denkvorschlag, ja.
Ja.
Also, und es ist nur erstaunlich, dass das korrespondiert mit den drei Jungfrauen und ihrem Atem und der Ziesetemperatur.
Jetzt würde mich aber interessieren, was passiert dann in der Sage mit diesem Kessel und macht das, was dann damit passiert, Sinn, wenn man annehmen würde, dass das eine Destille ist?
Alles, was der Gigant von dem Kolisch verlangt, ist für die Ausrichtung der Hochzeit gedacht. Und so eine Hochzeitsfeier ohne Schnaps ist vielleicht ein bisschen langweilig, deswegen sollte das Ding beigeschafft werden.
Ja.
Macht man heute ja genauso, nur man geht halt in den Supermarkt und nimmt einfach mit, was da steht. Man muss jetzt nicht wie damals erst überhaupt an das Gerät rankommen. Und anscheinend hat der Ospard von Thaden so ein Gerät nicht gehabt und deswegen hat er ihm die Aufgabe gestellt, so eins zu besorgen. Wie viele andere Dinge auch. Das war ja eine ganze Latte an Aufgaben, die da bewältigt werden sollten. Und die jetzt aufzuzählen, würde, glaube ich, den Rahmen hier wieder sprengen.
Was ist das hier? Der Kessel, der für viele kocht?
Ja, das ist genauso ein Ding. Hab auch sehr lange gebraucht, bis es dann Klick gemacht hat. Aber jetzt ein Kessel, man befüllt ihn und kocht. Und das braucht eine gewisse Zeit, bis das Essen gar ist. Jeder, der kocht, weiß das, man hat Garzeiten. Man kann also nicht einfach sagen, ich schmeiß das jetzt rein und eine Minute später hole ich es raus. Und wenn du aber einen Deckel auf den Kessel legst, verringert sich die Garzeit. Also, damals wurde meines Erachtens nach der Deckel erfunden. Den gab's vorher nicht. Und deswegen hat dieser Kessel für viele gekocht, weil er schneller gekocht hatte und man somit mehr Mahlzeiten in der gleichen Zeit herstellen konnte. Das ist der Kniff da dahinter, ja. Also, und den, ich habe das Gefühl, vorher gab's den Deckel nicht.
Ja. Also, es kann sein, klingt auf den ersten Blick so ein bisschen merkwürdig, aber ich muss gerade daran denken, ich habe ja bin ja so ein Hobby-Koch und Griller und wollte mal ungarisches Gulasch auf ungarische Art machen, das heißt richtig am Lagerfeuer mit einem Dreibeingestell und so einem Kessel, und habe mich damit näher befasst, habe das dann auch irgendwann gemacht. Und da ist es tatsächlich so, dass die traditionelle Art, Gulasch zu machen am Feuer mit dem Kessel ohne Deckel ist. Also das da kommt kein Deckel drauf. Und so wird auch Gulasch da bis heute in der Steppe gemacht.
Das ist Stunden, oder?
Ja, ganz lange brutzelt das, sowas eine Tagesaufgabe. Aber das Interessante ist halt, was mir damals dann auch neu war, ohne Deckel. Das heißt, dass der Deckel ist nicht unbedingt so verbreitet bei diesen traditionellen Kocharten. Und insofern könnte ich mir vielleicht schon vorstellen, irgendeiner hat dann den Deckel mal erfunden. Und das hat dann Vor- und Nachteile. Kann ja auch überkochen. Ja, ist interessant. Also schauen wir mal weiter. Was hast du als nächstes? Ich finde das ja ganz spannend, was du uns hier so alles rausgesucht hast.
Ja, die Tarnkappe. Also, ich sag mal, hier ist natürlich, das ist sehr spekulativ, aber eine Bewandtnis muss es ja haben, diese Tarnkappe.
Und vor allem musst du uns erstmal die Bewandtnis erklären, wann und wo die in der Artus-Geschichte vorkommt.
Ja, das ist der Zwerg Groton, der sich dank der Tarnkappe nach Camelot einschleichen kann. Aber es steht geschrieben, dass die Tiere angeschlagen haben. Also die Hunde haben gebellt und die Pferde gescheut, als der kam. Aber die Menschen hätten ihn nicht gesehen, aber gesehen oder erkannt. Also wenn Tiere ja ihn gesehen, gerochen, keine Ahnung haben, ja, dann könnte ich mir vorstellen, dass er einfach eine sehr verspiegelte, also hochglanzpolierte Geschichte auf dem Kopf hatte und wo sich die Umgebung drin gespiegelt hat. Und ich weiß nicht, möglicherweise mangels Schulbildung oder wie auch immer, das nicht in den Kopf ging, was da gerade kam. Ja. Weißt du, was ich meine? Also das heißt, das hier ist jetzt wirklich nur ein Angebot, die Tarnkappe.
Sich das ist dann ja dasselbe Prinzip wie der Tarnanzug von dem Predator in dem gleichnamigen Actionfilm. Der hat ja auch so eine Technologie, wo die Umgebung praktisch gespiegelt wird.
Genau, nur dann elektronisch heute. Aber damals hat es anscheinend gereicht, wenn einer da ankam und sich die Umgebung drin gespiegelt hat, dass die nicht gerafft haben, dass das jetzt ein Mensch ist, der da steht. Und zumal der Groton auch noch ein Zwerg war. Die Tarnkappe ist ja durch die Zwerge dann bis rüber in die Siegfriedssage gewandert. Das heißt, anscheinend eine Technik, die auch von den Kleinwüchsigen entwickelt worden ist. Ja, aber ich vermute, es ist was ganz Simples, was da dahinter steckt, ja, und deswegen mein Angebot, es könnte einfach ein sehr verspiegelter Helm mit einer, wie du siehst, da vorne ist so eine Klappe davor, die man vielleicht auch hoch machen konnte, zu einem Überfluss, so dass man dann auch die Augen nicht gesehen hat, also mit so einem Scharnier, und dann war das Gesicht nicht zu erkennen. Und wenn ich so diese ganzen Geschichten lese von damals, dann waren immer Farben ganz wichtig. Also der Ritter mit der und der Farbe war dann der und der. Ich glaube, die wussten unter Umständen überhaupt nicht, wie der tatsächlich aussieht, obwohl der ständig bei denen war, weil sie immer nur auf die Farben geachtet haben. Also das sieht man ja heute manchmal auch, heute noch, dass viele Menschen gar nicht so aufmerksam durch die Gegend gehen. Und es geht ja schon los, irgendein Auto rammt irgendwas, macht Fahrerflucht, ja, wie war das Nummernschild? Ja, hatte der eins, genau. So, ja, also es gibt natürlich Menschen, die eine sehr hohe Aufmerksamkeit haben, denen wäre das vielleicht sogar aufgefallen, aber wie gesagt, ich befürchte, damals waren einige, die dann einfach darauf reingefallen sind. Das würde heute wahrscheinlich so nicht mehr funktionieren.
Meinst du, es könnte nicht auch sowas wie ein Flecktarnmuster gewesen sein, wie man es heute bei der Bundeswehr hätte oder allgemein bei modernen Armeen?
Ja, allerdings wenn einer direkt auf dich zukommt, also direkt, du bist der Wächter, du stehst am Tor und der läuft einfach an dir vorbei und du raffst nicht, was da gerade an dir vorbeiläuft und machst dir noch nicht mal Gedanken drüber. Ja, dann glaube ich, reicht Camouflage nicht aus.
Naja, wir lassen das so spät.
Das ist nur ein Vorschlag, es ist eine Idee. Ob so war, da lege ich meine Hände selbst gar nicht ins Feuer, aber vielleicht kommen
ja es ist insofern
Antworten von anderen, von den Zuschauern, die dann sagen, hör mal, und hast du nicht auch mal darüber nachgedacht? Also ich bin ja für solche Hinweise immer dankbar. Dem gehe ich auch gerne immer nach und im nächsten Buch kannst dann auch Erwähnung finden, gerne mit Namen auch. Also da
ich finde ja auch, man darf frei spekulieren und genau das macht ja auch mein Kanal aus, dass wir hier Themen mal aus ungewöhnlichen Blickwinkeln oder ungewohnten Blickwinkeln betrachten und man muss das auch nicht gleich immer alles bewerten. Also mich hat das jetzt nicht so ganz überzeugt mit der Tarnkappe, aber das ist ja trotzdem interessant und dass man sich darüber Gedanken macht und überhaupt sich die Frage stellt, ja, wenn das nicht einfach nur was symbolisch Mythisches ist, sondern gegebenenfalls tatsächlich eine Technologie, die es gab, wie könnte die da ausgesehen haben? Und das sind ja schon relevante Fragen, weil wenn die da wirklich vielleicht abgefahrene Helme hatten mit irgendwelchen Spiegeltechniken, wäre ja echt spannend. Aber noch spannender ist eigentlich das, was wir jetzt sehen. Es gibt ja in den Religionen, selbst in der Bibel ist von Riesen die Rede, aber dann auch in den ganzen Mythen ist immer wieder die Rede davon, dass es Riesen gab oder Giganten oder Titanen und auch Zwerge und Hobbits und all solche Wesenheiten. Also scheinbar könnte man sagen Menschen oder menschenähnliche Wesen mit ganz unterschiedlichen Größen. Und da hast du dir auch deine Gedanken gemacht, was es damit eigentlich so wirklich auf sich haben könnte. Erklär uns das mal, führ uns durch dieses Bild.
Also ich fange erst mal an vor meiner Haustür. Ich stehe auf dem Balkon, schaue nach unten und ich habe einen Nachbarn, der ist über 2 Meter groß und hatte einen Nachbarn, einen Zwerg. Und die beiden haben sich unterhalten. Und das war auch so ein Klickmoment. Wir haben das heute noch, nur dass diese Menschen nicht mehr separat leben. Heute leben wir alle zusammen, aber damals scheinen sich gewisse Größen absondern zu müssen, weil sie nicht der Norm entsprochen haben und haben sich dann so zu Clans zusammengeschlossen. Und da muss man auch wissen, dass die Römer damals, sie waren etwa 1,50 Meter groß. Und alles, was kleiner dann war, das war ein Zwerg. Und was dann größer wurde, ja, also das heißt, jetzt, wenn damals einer mit 2 Meter da ankam, das war schon enorm groß, ja, also die Riesen. Ja, heute, gerade hier in Deutschland, ist ja 2 Meter, da denken wir heute schon gar nicht mehr drüber nach, ja. Das gab's damals aber auch schon. Nur halt eben regional vielleicht etwas beschränkt verteilt. Scheinbar ist es so, dass in der Bretagne, da wo heute der Mont Saint-Michel ist, es tatsächlich Menschen gegeben haben muss, die weit größer waren als 2 Meter. Jetzt muss man aber überlegen, wir haben einen Zwerg von 1,30 Meter und einen Gigant, der hätte jetzt meinetwegen 2,60 Meter, der ist doppelt so groß, hat aber die vierfache Kraft, also das heißt, jetzt mal runtergebrochen, wenn jetzt so ein kleiner Römer gegen einen Riese angetreten ist, dann war der enorm viel stärker als der Römer. Der konnte dann vielleicht nur dadurch gewinnen, dass er halt in einer größeren Zahl an Kämpfern gegen einen Riesen vorgegangen ist. Zumal die Riesen diese großen Schwerter hatten, die wir heute 1,5 oder 2 Hände nennen. Ja, ich befürchte, das waren nicht für mehrere Hände gedacht, sondern eben für diese großen Menschen. Die hatten auch größere Schwerter, die waren auch länger. Und
aber ja, aber wie ist das mit Skelettfunden?
Ja, das darauf wollte ich gerade hinaus. Das war eben der Hänger, den schade. Danke für den Hinweis.
Weil gibt es da denn entsprechende Funde?
Die Fundlage ist sehr, sehr schwierig, weil die damals ihre Toten alle verbrannt haben. Prinzipiell wurden ja schon mal die Köpfe abgeschlagen, sogar abgetrennt, wenn jemand normal gestorben ist. Das heißt, der Kopf wurde vom Rest des Körpers getrennt, der Körper verbrannt, der Kopf einbalsamiert und gegebenenfalls aufgehoben oder beim Gegner, da hat man den gerne an die Türpfosten gehängt, um zu zeigen, schau mal, den habe ich fertig gemacht und den auch und das dahinter, das so der Eduard von damals gilt, den habe ich auch gleich noch mitgenommen. So, ja, und deswegen sage ich mal, ist da auch kaum was zu finden, aber man hat ja zum Beispiel von Kelten trotzdem Skelette gefunden und die waren in der Regel schon größer von 1,70 Meter bis 1,85 Meter. Und keltische Frauen sollen 1,55 Meter gehabt haben, mal mindestens. Also das heißt, die waren ja auch schon größer als dann der Römer im Durchschnitt, ja. Also ganz schwierige Geschichte, aber dadurch, dass die in sämtlichen Sagen vorkommen, ist ja auch mal drüber nachzudenken, dass es dann eben keine Sage ist. Es war so. Und heute haben wir es wieder. Es gibt ja, ich weiß nicht, wie groß der diese, da so ein Basketballspieler, der hat doch irgendwas 2,40 Meter.
Mhm.
Da war einer, der ja noch größer, aber der hat auch nicht so lange gelebt. Ich habe das jetzt nicht im Kopf, aber das kann jeder im Internet einfach mal nachrecherchieren. Der größte Mensch bisher, 2,70 Meter oder keine Ahnung. Also es ist nicht weit hergeholt, nur dass es dazwischen so war, dass man im Mittelalter wohl die zu klein waren, umgebracht hat und die zu groß waren auch. Also das heißt, das war Leben, das man nicht haben wollte.
Mhm.
Und dann hat sich eher das Römische durchgesetzt gehabt. Die Franken waren wohl auch nicht sehr groß. Und die Kelten sind dann mehr oder weniger da drin untergegangen, haben sich ja auch vermischt. Da war die Tendenz zum Kleineren plötzlich da. Und vor den Großen hatte man Angst. Und die Geschichten sagen ja auch alle, dass man die gerne umgebracht hat, ja. Wollte man nicht haben.
Ja, ja, Riesen und, werden immer erschlagen, ne?
Die ja, genau.
In den David Schichten, und Goliath. Ja. Was haben wir hier? Hier haben wir aber einen Rieseneber, ein Riesenwildschwein. Ja.
Es gab nicht nur Riesen bei den Menschen, sondern auch im Tierreich. Und wir haben hier den Torstrohr, also die Taraske. Also die Taraske war kein Drache. Und da gibt's ja Tarascon in Frankreich, wo es heißt, man hätte einen Drachen erschlagen. Also ich gehe da mittlerweile davon aus, dass das auch eher ein Riesenwildschwein war. Gibt es heute scheinbar noch paar ganz wenige in Russland und in Nordamerika. Und da gibt's auch Bilder im Internet, wo es Jäger gibt, die sich damit brüsten, die auch noch umgebracht haben. Was sehr schade ist, weil das sollte mal mehr erforscht werden, quasi dieses Riesenwildschwein. Das hatte natürlich auch eine extreme Kraft gehabt und so eine Holzhütte war von so einem Vieh natürlich auch mal schnell zu Kleinholz verarbeitet. Es gab in grauer Vorzeit aber auch Riesenpferde, Riesenkamele und was weiß ich noch für Riesenviecher von dem, was wir heute noch da haben. Irgendwas hat sich wohl verändert, aber da komme ich auch in einem anderen Buch drauf zurück, dass die zum Aussterben gebracht hat, große Tiere. Also ich meine, es gab ja schon mal auch die Zeiten der Saurier, da waren die Bedingungen hier auf der Erde auch komplett andere, die das ermöglicht haben, dass überhaupt solche großen Wesen entstehen konnten. Und aber auch hier die Taraske, also der Torstrohr, war in dem Fall Torstrohr, weil der nur 3 Hauer hatte. Der hatte wohl schon 1 verloren. Das ist auch die Kulisch-Sage, wo der Osbart von Thaden einen Hauer haben wollte, um sich zu rasieren. wegen der Hochzeit, die er gar nicht mitbekommen hat. Na gut. Das kann man in meinem Buch schön nachlesen. Also das ist ja auch dann als Roman schön geschrieben, denke ich mal. Ja.
Das gut. Haben wir hier.
Jetzt, was ich dann noch sagen wollte. Man sollte sich dann mal auch Gedanken machen, warum der Lancelot, also manche sagen ja Lancelot, aber das C ist wohl eher ein K, da in die Jennifer verliebt war. Die Jennifer hat den Artus geheiratet, da war Lancelot noch ein Kleinkind, also die war also unheimlich viel älter, ja, und dann auch noch der Lancelot eher klein und sie eine Riesin. Und ich habe ja gesagt, ich suche ja nach dem Schatz der Götter. Das ist ja das Oberthema eigentlich meiner ganzen Arbeit. Und ich denke mal, er wollte auf die Weise nur an den Schatz kommen. Aber jetzt kommen wir zum Thema Avalon. Und jetzt sehen wir hier erstmal Äpfel. Und das keltische Wort für Apfel ist Aval. Da haben wir dann die Beziehung zu Avalon direkt auch schon vor den Augen. Also es ist die Apfelinsel. Aber man muss erstmal wissen, der Apfel, wo kommt er denn her? Und zwar war das eigentlich ursprünglich ein Strauchgewächs aus Kasachstan. Und ich sage jetzt mal, die Götter haben diese Pflanze nach Avalon mitgebracht und haben gentechnisch oder durch Zucht aus dem Strauch einen Baum gemacht und entsprechend hat der Apfel, nochmal zurück. Der Apfel magische Kräfte.
Mhm.
Der Sidre, der dann da draus gemacht worden ist, ja, das ist, schätze ich mal, dieser Zaubertrank, von dem da bei Asterix die Rede ist, ja. Also durch den Alkohol, der hat enthemmt, Kräfte geweckt, der Apfel gilt als sehr gesundheitsfördernd. Ein Apfel am Tag und der schiebt die Krankheiten weg, sagt der Engländer. Ja, also sollte man so ein bisschen dann im Hinterkopf haben, wenn wir jetzt weiter von Äpfeln reden. Okay, jetzt die nächste. So, hier sehen wir La Foy-Fernand, das ist ein kleiner Ort neben Concarneau in der Bretagne und wir sehen in erster Linie eigentlich mal diesen Angler, aber der, um den geht's nicht, sondern da draußen ist so ein kleines Boot und da sitzt einer drin und der angelt ohne Angel. Er hat nur den Faden da in der Hand, ist sehr erfolgreich damit. Er hat einen Fisch nach dem anderen rausgezogen. Hat die Würmer in den Mund genommen, also nur mal das Unikum mal so ein bisschen zu beschreiben. Jetzt haben wir den kennengelernt, weil der hat sich dann auch mal vorgestellt und wir nannten ihn Père Albert und der war schon sehr, sehr alt und erstaunlicherweise sagte er irgendwann mal, er müsse jetzt schnell nach Hause, seine Mutter wartet mit dem Essen, also das sieht man auch in der Bretagne, werden sie sehr alt. Immer im Roman habe ich ihn noch älter werden lassen, aber das ist dann Roman natürlich, ja. Und jetzt sagte doch dieser alte Mann, das Paradies habe in der Bretagne gelegen. Und ja, damals haben wir drüber gelacht. Aber auch hier hat es dann irgendwann einfach Klick gemacht, ja. Und wenn wir jetzt auf die nächste Tafel gehen, da sehen wir den Bereich Morbihan. Da ist Vannes in der Nähe. Das ist jetzt gerade ein bisschen verdeckt durch unsere Bildchen, aber da, wo Aradon steht, nebendran. Und jetzt ist das ja so ein Becken, das ist mit Meerwasser gefüllt. Und jetzt ist mir da dann aufgegangen, dass Avalon nicht nur eine Insel war, sondern mehrere.
Und das ist auch jetzt geografisch heute noch so, diese Karte?
Das ist heute die Karte drunter gelegt, was allerdings damals war, bei diesem Kern de Gavrini, das war eher zu. Das heißt, da flossen nur die Flüsse raus, die ich hier angedeutet habe. Und ich habe ja auch hingeschrieben, Schwemmwiesen. Und da dürfte es schon langsam klar werden, das war zu. Jetzt haben wir aber draußen im Meer Ebbe und Flut. Und das hatte Auswirkungen auf dieses Gebiet. Das heißt, in dem Gebiet ist bei Flut das Wasser auch gestiegen. Aber die Leute konnten sich das nicht erklären, warum aus den Wiesen plötzlich Wasser kommt. Und diese Inseln in den Wiesen entstehen. Wenn das Wasser dann wieder abgeflossen ist und die Sonne da drauf schien, dann ist da unheimlich viel Nebel entstanden. Ja? Also das war für mich so der ausschlaggebende Punkt zu sagen, das muss hier gelegen haben.
Ist das denn heute immer noch so, dass durch Ebbe und Flut dort das Wasser verschwindet und dann wiederkommt mit dem Nebel?
Ja, das Wasser geht rauf und runter, aber es verschwindet nicht mehr ganz. Dadurch, dass es offen ist, läuft es ganz normal ab und heute ist es ein Teil des Meeres. Und wie du siehst, hier, ich habe ja mal Karnak eingezeichnet, da steht auch schon Landebahn dabei und Lok Maria Kehr und dergleichen. Also das Ganze ist ein Komplex insgesamt. Wir haben oben den Aradon, da habe ich Ararat mal drunter geschrieben, weil ich gehe mal davon aus, dass Noah an der Stelle gelandet ist. Und Noah, wenn du mal guckst, die Sintflut soll ausgelöst worden sein durch eine Eismasse, die am Südpol ins Meer gerutscht ist. Und dann ist die Schwemmrichtung durchaus in alle möglichen Richtungen denkbar. Also zumal in China haben sie glaube ich, noch mit 600 Meter Höhe nachgewiesen. Also es ist auch weitläufig das Wasser verlaufen. Und warum auch nicht hier? Also dass Ararat erwähnt ist, heißt ja noch lange nicht, dass es der Berg in der Türkei ist. Es gibt übrigens noch ein Ararat in Saudi-Arabien, ja. Also anscheinend ein öfter benutzter Name für einen Berg, einen Hügel. Aber es würde Sinn machen. Noah ist hier gelandet. Noah wurde fast 1000 Jahre alt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und dann haben meines Erachtens nach die Götter auch bei Menschen gentechnische Änderungen vorgenommen. Also der Apfelbaum ist in dem Fall ja auch dann eher als Sinnbild für die DNA zu verstehen. Und haben die Lebenszeit des Menschen drastisch verkürzt.
Du hast ja hier auch so interessante Sachen wie bei Karnak, die Landebahn. Und man merkt es ja schon, du vertrittst eigene Thesen, ein bisschen abgefahrenes Zeug, aber interessant, aber dann lass uns doch mal so richtig in die Vollen gehen. Was hat's denn jetzt mit der Landebahn auf sich?
Die Landebahn, da kommen wir gleich noch richtig drauf. Ich würde sagen, die schieben wir noch mal ein bisschen nach hinten, lassen noch ein bisschen Spannung aufkommen und gehen erstmal vielleicht auf die nächste Karte. So, weil hier sehen wir nochmal den heutigen Zustand, jetzt hier mit einer Google Earth-Karte. Und da sehen wir die kleine Insel, ich hätte es vielleicht besser mal ein bisschen vielleicht noch markiert, auf der meines Erachtens nach die Fee Morgan nämlich tatsächlich ihr Zuhause hatte. Die ist nämlich direkt mit einer Furt verbunden. Also wir sind jetzt eigentlich eher am Eingang des Beckens, wo das Meer heute reinströmt. Da sind so 4-5 kleinere Inseln. Also ich denke, sie war dort. Auf der großen in der Mitte, da ist eben eine dieser Cairns in dem übrigens dann eine der großen Menhire verbaut worden ist aus Lokmariaker, da kommen wir auch später noch dazu. Und dieses ganze Gebiet hier verorte ich das Paradies.
Das biblische Paradies.
Das biblische, ja, das biblische Paradies, wobei man davon ausgehen kann, dass es mehrere gab. Ja, also nicht nur eins, sondern im Laufe der Zeit. Aber das ist das letzte Paradies. Und jetzt passt hier nämlich auch wieder eins zusammen. Und zwar, wenn man den jüdischen Kalender nimmt und das Alter dieser Kerns, dann stimmt das überein. Und der biblische Kalender bezieht sich ja, soviel ich weiß, aus dem Auszug aus dem Paradies. Das ist ja der Startpunkt. Ja? Und das würde sich decken, hauptsächlich, weil ich davon ausgehe, dass die Wanderung auch andersrum war. Also das heißt, die Kelten sind gewandert, nicht umgekehrt. Also später kamen auch von woanders wieder Leute hierher, aber ursprünglich sind die Kelten Richtung Osten von dort ausgewandert. Und jetzt halte ich fest, sie haben zum Beispiel die griechischen Buchstaben mitgenommen. Also die Buchstaben der Götter, weil die Druiden haben sich der griechischen Buchstaben bedient. Viele denken ja, sie hätten Runen verwendet. Die Runen sind erst in der Spätantike überhaupt erfunden worden. Ja? Und diese Kelten sind dann Richtung Griechenland gewandert. Sie kamen aber auch hier nach Hessen, ja, hier an den Glauberg. Da hat man ja diese Figuren gefunden mit diesen riesen Mickey-Maus-Ohren und haben auch den Apfel mit hierher gebracht. Und der Appleboy hier aus der Region ist ja auch weltberühmt, würde ich mal fast sagen. Ja, sie sind dann bis in die Zentraltürkei gekommen. Ein Teil ist wohl auch nach Indien gelangt. Das waren dann dort die weißen Männer, die dort angekommen sind, die Göttergeschichten, davon abgesehen, überall mit hingebracht haben.
Also in den Urkelten so die Kulturbringer.
Ja, also umgekehrter Weg. Also heute will man uns ja weismachen, die Einwanderung hätte von außen stattgefunden. Nein, die Kelten sind woanders hingewandert und später kamen die in veränderter Form, weil sie sich dann mit Einheimischen zum Teil vermischt haben, die es noch gab, weil die Flut hat ja nicht alles Leben vernichtet. Das ist ja Quatsch. Alles, was in den Hochlagen war, sagen wir oberhalb von 1000 Meter, hat ja überlebt. Im unteren Bereich, ja. Ich sag mal, sonst auch der Noah hat ja nicht die Tierwelt mitgenommen. Das ist ja auch so eine lustige Vorstellung, da Löwen und Giraffen in einem U-Boot, davon abgesehen, weil das war ja komplett mit Pech abgedichtet, eben dass, wenn die Flutwelle drüber geht, es nach oben aufsteigen kann. Es waren die Zuchttiere, die er mitgenommen hat. Also zum Teil veränderte Tiere wie das Schaf, das war sogar mal in irgendeiner ZDF-Sendung, das war aus einem Art Wolfswesen umgezüchtet worden. Also dieser Spruch, der Wolf im Schafspelz, kommt nicht von ungefähr. Ja? Also das heißt, dieses Tier wurde entwickelt, um eben Wolle zu geben und Fleisch. Und war somit dann auch zum Haustier verändert worden. Ich weiß zwar nicht genau, ob jetzt durch Zucht oder tatsächliche Gentechnik, aber ich sag mal, früher ist vermutlich sehr viel mit Genversuchen umgegangen. Also das heißt, wir haben ja auch dann dieses Sphinx und sonst, aber das würde jetzt auch den Rahmen sprengen, wo man ja auch überlegen muss, wie diese Viecher überhaupt entstanden sein konnten. Ne? Ja, jetzt kommen wir zu dem Flughafen von Karnak.
Jetzt wird's sehr spannend. Überhaupt, was ist Karnak? Das kennt nicht jeder.
Karnak ist zunächst mal ein Ort in der Bretagne, in dem eine Unmenge an Menhiren stehen.
Was sind Menhire?
Menhire, das sind große Steine, die aufgerichtet worden sind.
Bisschen wie Stonehenge, sowas in der Art.
Ja, Stonehenge ist ja noch relativ glatt zum Teil. Die dort stehen, sind halt schon sehr verwittert. Kann sein, dass die ursprünglich mal eckiger waren. Das sieht man unten in der schematischen Darstellung, wo ich um den Menhir noch, ich habe es auch Betonklotz genannt, weil ich mir vorstellen könnte, dass diese Steine unter Umständen sogar mal ursprünglich gegossen wurden. Das ist alles verwittert. Und der große, große Fehler, der gemacht worden ist, war, diese Dinge auszugraben. Ich meine, teilweise war durch Regen das Erdreich ja weggeschwemmt. Erdbeben hat es da gegeben, weswegen die auch zum Teil verrutscht sind. Aber es wäre jetzt so heute viel wichtiger zu wissen, welches Material oben drüber gelegen hat, das Deckmaterial. Also ich habe festgestellt, dass diese Steine ein Niveauausgleich sind. Teilweise verschwinden sie komplett, das sieht man ja auch hier in der Darstellung. Sie werden dann auch immer kleiner und gegen Ende werden sie immer größer und gehen weiter rauf. Natürlich fehlt da auch heute teilweise Material, beziehungsweise kann auch sein, dass es auch nur unten zur Stabilität eingebaut worden ist, damit das Erdreich insgesamt stabiler war und der Niveauausgleich dann insgesamt durch Erdreich gemacht worden ist. Vielleicht kam auch Holz als Untermaterial nochmal zum Tragen, unter Umständen Pech oben drüber. Aber das ist weg, das ist ja das Dumme, es ist weg. Und dann habe ich das ja mal zeichnerisch umgesetzt und dann stelle ich fest, es geht nach hinten tatsächlich rauf. Also eine Art Startrampe. Witzigerweise, gerade der Erfinder der Landebahnen der Götter, nämlich Erich von Däniken, hält meine Idee hier für zu spekulativ. Finde ich sehr witzig, wollte ich jetzt mal an der Stelle erwähnt haben. Also, jetzt, ich glaube, auf der nächsten Karte, da müsste das zu sehen sein. Ja, und zwar, es sind zwei. Und wenn man dann mal die Strecken betrachtet, sind die beiden auch identisch gleich lang. Ja, also, und beide haben am Ende diesen Parkkopf, sage ich mal, wo die Fluggeräte abgestellt worden sind oder vielleicht auch vorbereitet worden sind für den Abflug. Aber zwei gleiche Startanlagen nebeneinander, das erinnert mich so ein bisschen an den Frankfurter Flughafen. Also hier war sehr reger Flugbetrieb dementsprechend. Und jetzt in Bezug zu Göttern, dem Paradies. Manche mögen es ja nicht wahrhaben, aber die ganzen alten Geschichten sind voll von fliegenden Göttern, die sogar zu anderen Planeten geflogen sind und. Für mich ist das jetzt so nicht abwegig, dass das hier Landebahnen sind. Jetzt stehen die hier auch sehr schräg im Raum. Wenn man aber weiß, dass zu der damaligen Zeit der Norden verdreht dazu stand, waren die ursprünglich mal tatsächlich Ost-West ausgerichtet, haben wahrscheinlich gegen Westen gestartet, weil die Rampe geht auch dorthin hoch, weil von dort eher der Wind kommt, ja, vom Meer. Das ist natürlich für jeden, der abheben will, dann einfacher, wenn er Gegenwind hat. Ja. Die Anlage ist aber hier nicht komplett gezeigt. Die geht Richtung Osten auch weiter. Dort sind weitere Menhire. Das heißt, da gab es anscheinend ein Terminal. Und die Anlage für das Funkfeuer selber war ja, denke ich mal, in Lok Maria Kehr, wo eben diese Riesenmenhire nebeneinander standen und die Leuchtfeuer waren.
Aber was denkst du denn, in welcher Zeit war diese Anlage in Betrieb und was für Fluggeräte waren das, die da benutzt wurden?
Archäologisch ist ja gesagt, dass diese Cairns etwa aus der Zeit vor 6000 Jahren gebaut worden sind oder davor. Zum Teil sagt man bis 8000 Jahre alt. Also ganz einige ist da nett, aber das heißt, es ist ja auch sehr, sehr lange her. Wir sind hier, wie gesagt, am Beginn der heutigen Menschheit.
Mhm.
Und es gab aber Wesen, die in der Lage waren zu fliegen. Also es gibt da so einen schönen Satz bei den Sumerern, sie hängten ihre Stiere ein und flogen los. Der Stier heißt entweder so, weil die Triebwerke, die ja sehr kräftig waren, auch Stiere hießen, oder die Triebwerke wurden, weil sie so stark waren wie ein Stier, auch so genannt. Also oft ist es tatsächlich manchmal so einfach, dass gleiche Worte eine andere Bedeutung haben. Und dann haben die natürlich keine Viecher da eingehängt. Also macht ja wenig Sinn. Aber diese Triebwerke mussten wie heute auch ausgebaut werden, gewartet und wieder eingehängt werden.
Mhm.
Und auch heute geht das nicht anders. Demnach Reaktortriebwerke, die auch in der Lage waren, dann entsprechend hochzufliegen. Ja, hier haben wir den großen zerbrochenen Menhir da in Loch Mariaker. Jetzt weiß ich nicht mehr genau, ich glaube, das waren insgesamt 19 Stück, doch, 19 Stück, und die waren unterschiedlich groß.
Ja.
Und meines Erachtens nach haben die ein Leuchtsignal gegeben, das für den Anfliegenden dann markiert hat, wo er runtergehen muss. Und auf dem Großen ist auch ein seltsames Zeichen drauf. Ich glaube, das hat auch noch keiner entziffern können, was es zu bedeuten hat, aber es sieht eher so nach Star Wars aus. Also wäre mal interessant, wenn da einer Ideen hat dazu, was es sein könnte. Das würde
unter welchem Begriff kann man denn diesen zerbrochenen Mann hier finden, wenn man den jetzt im Internet suchen möchte, wenn da jemand weiter recherchieren möchte?
Ja, wahrscheinlich Riesenmenhir, Loch Mariaker.
Mhm.
Ja. Also, die anderen sind zum Teil weg. Wie gesagt, einer wurde verbaut in einem Cairn. Also, der ist dann wohl erst später entstanden dementsprechend. Oder renoviert worden, umgebaut worden, Materialwiederverwertung. Da muss ich sagen, da soweit bin ich jetzt vielleicht nicht, um das Ganze im Detail jetzt, was mit den Menhiren da passiert ist, nachvollziehen zu können. Also es ist, wie gesagt, auch nur eine Idee mit den Leuchtfeuern, aber wenn da eine Landebahn war, macht es ja auch irgendwo Sinn, dass es eine Flugkontrollzentrale gab, die Flieger eingewiesen hat und Fluggenehmigungen erteilt hat. Warum soll das anders gewesen sein als heute, ja? Und auch bei den Sumerer findet man viele Hinweise auf Kommunikationsgeräte, also sogar auf Bildschirme. Es gibt ja auch den Spruch, es gibt heute nichts, was es nicht schon mal vorher gegeben hat.
Ja, das schauen wir weiter. Was haben wir hier? Was ist das für eine Höhle oder Öffnung?
Genau, jetzt bin ich mal drin in so einem Tumulus. Also das ist der von Manelyt. Bei Loch Mariaker. Und
ein was sagst du das nochmal? Ein was für ein Ding? Wo bist du?
Ja, so ein Cairn, also so ein altes Gebäude. Mhm. Der steht nämlich dankenswerterweise so etwas verlassen und unbewacht herum. Wer weiß, wo der ist, kann einfach hingehen, ohne Eintritt, ohne alles, und kann sich den in Ruhe anschauen. Er hat vorne, wenn man reinkommt, erstmal einen Sicherungsgang, der wohl verhindert, dass irgendwelche wilden Tiere, also größere Tiere, auch rein können. Steine, die da nach der Treppe den Durchgang versperren. Und man kommt dann da rein. Und dann ist ja erstmal stockduster. Man sieht erstmal nichts. Und plötzlich gewöhnen sich aber die Augen an die Dunkelheit und man sieht, da sind Lichtspalte oben zur Decke hin. Und auf einmal wird's da drin fast taghell. Sogar der Fotoapparat, wie du siehst, Glas ist ein bisschen verwaschen. So ganz ruhig konnte ich jetzt ohne Stativ auch nicht sein. Nimmt da das ganze Rechtslicht auf. Ja. Meine Tochter, die hat dann auch festgestellt, dass diese Wände da sind, so Zeichen eingraviert. Ja, also auch da wäre vielleicht mal interessant, dem mal mehr nachzugehen, was diese Zeichen da drin zu bedeuten haben. Ja. Meiner Theorie nach waren die Götter, also diese Götter hier, sowieso eher mit den Augen empfindlich. Das heißt, sie haben eher Dunkelheit gebraucht. Sie lebten ja auch in Höhlen. Also nicht der Mensch hat in Höhlen gelebt, sondern die Götter. Und wenn man mal diese Geschichten so ein bisschen guckt, dann heißt es ja auch, dass die Menschen in den Hütten vor den Höhlen gehaust haben. Die Götter, denen war die Sonne zu hell. Und deswegen, mit dem bisschen Licht, was da von draußen kam, das hat ihnen gereicht, um das dann dort machen zu können, was dort war. Aber das, was ja mal drin war, ist ja weg.
Wie sieht denn sowas von außen aus, was wir jetzt von innen sehen hier?
Sehr unspektakulär. Man sieht eigentlich erstmal nur einen großen Stein da liegen. Dann geht man um den Stein herum. Dann hat man auf einmal den Graben davor. Und innen drin sind dann diese Steine aufgestellt, die dann das Erdreich abhalten, quasi unter den Stein zu rutschen. Da ist auch bei vielen anderen Bauwerken dieser Art, die wir ja auch als Hünengräber so bezeichnen, der Fehler gemacht worden, das Erdreich drumherum weggegraben zu haben. Die waren nicht im Freien. Dieser hier ist einer, der noch nicht freigelegt worden ist. Das ist dankenswerterweise so ein Überbleibsel, wie es denn tatsächlich war. Ja, die waren nicht frei. Man hat die Steine von außen nicht gesehen. Wie gesagt, nur den Deckstein. Ja, und der war eventuell sogar auch noch bewachsen. Ja, also das heißt, man hat sich sogar da eher weggetarnt. Möglicherweise gab es auch damals schon feindliche Flugzeuge. Ja. Es gibt ja auch in der Türkei diese unterirdischen Städte. Ja, wieso unterirdisch?
Wirkt ja auch, wenn man sich das so vorstellt, fast wie so ein Bunker, ne?
Ja, eben. Es ist eher ein Bunker. Vielleicht hat er auch nur die Funktion, dort Schutz zu suchen, beziehungsweise Materialien zu bunkern, die empfindlich waren, die man dringend gebraucht hat. Vielleicht sogar Treibstoffe oder wie auch immer. Ja, hier sehen wir jetzt nochmal das Ganze auf der Karte. Der Kern de Petit Mont, das ist da unten, wo Labor steht. Das ist so ein Ding. Die Deutschen sind ja im Krieg da einmarschiert und haben diesen Kern als Tarnung benutzt und haben da einen Bunker reingebaut. Kannst du dir das vorstellen?
Also in diese Megalithanlage.
Ja. Als ich das Bild zum ersten Mal gesehen habe, so bei Recherchen, und dann dachte ich, sag mal, hatten die damals Beton? Was, es hieß ja nur das Bild. Und dann denke ich, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und dann lese ich, dass das die Deutschen waren, die da verhindern wollten, dass die Engländer wussten, dass sie dort sind. Also, und haben ein sehr wertvolles Bauwerk so massiv beschädigt. Und ich gehe mal davon aus, also es ist jetzt auch nur so ein Denkmodell, dass dann dort das Labor gestanden hat, in dem gentechnische Veränderungen vorgenommen worden sind. Auf den Inseln war dann die Geburtsstation, wo die Göttinnen die Menschen ausgetragen haben. Weil das waren ja Neuzüchtungen, eventuell. Also zumindest bei den Sumerern steht das so, dass es Geburtsgöttinnen gab. Und drüben sehen wir nochmal Lokmaria Kehr, wo die Leuchtfeuer waren. Und Karnak ist natürlich jetzt hier auf dem Bild nicht mehr drauf. Es ist ein Stück weiter drüber. Aber man sieht, das ist ein Gesamtkomplex, der ineinander greift. Und also direkt miteinander zu tun hat. Landebahn, Labore und Ich meine, die Sachen gehen natürlich noch weiter. Es beschränkt sich nicht auf das Gebiet alleine. England hing ja damals auch noch mit dran. Das heißt, Stonehenge war dementsprechend viel, viel näher an der ganzen Geschichte hier dran, als man heute denkt, und war weitläufig auch ein Teil dieser Labor- und Versuchsanlagen. Also ich halte Stonehenge ebenfalls für ein Labor. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass da mal irgendwie eine Art Glaskuppel drauf war oder wie auch immer. Also vielleicht auch tatsächlich zur Bestimmung der Gestirne, der Läufe, aber darauf komme ich auch später noch drauf zurück, also nicht in dieser Sendung, sondern nach einem
in
der nächsten
noch geplanten, Bücher, ja.
Genau, ja, hatte es auch damit etwas auf sich, weshalb man überhaupt die ganze Berechnung der Umlaufbahnen der Erde und der Sternzeichen neu berechnen musste.
Ja, wir sind mit praktisch dem vorbereiteten Inhalt am Ende. Jetzt musst du aber noch, bevor wir die Sendung abschließen, erklären, in Kurzform, weil ich weiß, die Langform würde wieder eine Sendung bedeuten. Wer sind denn jetzt die Götter? Also bist du Anhänger der These, dass die Götter von außerhalb dieses Planeten kamen?
Ja. Das ist ja auch, also ich bin nicht nur in der Spätantike unterwegs, sondern bin auch mit den Göttern zugange, weil ich ja den Schatz der Götter suche. Dazu muss man natürlich auch wissen, wer die Götter waren. Da gibt es auch enorm viele Fehler im Denken, was die Beziehungen untereinander angeht. Also das heißt, so wie ich ja auch hier beim Artus die Familiengeschichten auseinandergedröselt habe und dadurch, dass die verwandtschaftlichen Verhältnisse passen, sagen muss, wenn sowas passt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Geschichte einen wahren Kern hat, sehr hoch. Jetzt mache ich das mit den Göttern, aber das sind ja, ich kann es nicht zählen, und das sind auch schon locker 6-7 Jahre, die ich damit verbringe. Eine Unmenge an Figuren, und die ganzen Geschichten passen zueinander. Und wenn man das dann mit den zeitlichen Abfolgen übereinbringt, und da gehe ich auch in Zeiten zurück, die für viele unvorstellbar sind, weil es dann um Millionen von Jahren geht und nicht mehr nur um Spätantike, die gestern war, sozusagen, aus meinem Geschichtsverständnis heraus. Und da war das schon so, dass meines Erachtens nach die Urgötter von einem anderen Planeten oder anderen Planeten, besser gesagt, kamen. Aber das ist so ein komplexes Thema.
Das solltest du jetzt auch nicht im Detail erklären, nur wenn man immer von den Göttern redet und dann tauchen die auf einmal Labore und Flugplätze auf, muss man das vielleicht nochmal erklären, dass man dich auf jeden Fall schon so im Bereich der Präastronautik verorten kann, aber auf deine ganz eigene Art mit eigenen Forschungen.
Wenn man diese Sendung da schaut über die Präastronauten, das finde ich so furchtbar. Die stellen nur Fragen an den Zuschauer. Das macht mich verrückt. Ich versuche, Antworten zu geben. Also das heißt, wenn ich sowas dann sage, dann habe ich mich auch schon sehr intensiv damit beschäftigt, 1000 Bücher gelesen. Und das heißt, wenn ich sowas sage, dann kann man davon ausgehen, dass das auch so gewesen sein ist, könnte.
Gut, du hast das nötige Selbstbewusstsein, was man als moderner Indiana Jones braucht. Pierre, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast, deine Erkenntnisse, deine Forschung mit uns teilt. Ich finde sie erfrischend. Ist mal was ganz anderes. Ich komme ja aus einer anderen Richtung, einer eher esoterisch-mystischen Herangehensweise an solche Stoffe. Du bist da recht nüchtern, aber dann auch, ich würde ja fast sagen, fantastisch, aber damit will ich dir auch kein Unrecht tun. sagen wir so originell mit dem Augenzwinkern und hast aber wirklich spannende Sachen und man kann ja drüber nachdenken. Mir ist eigentlich immer wichtig, dass man verschiedene Sichtweisen aufzeigt und man nicht so festgefahren ist, weil wir in der akademischen Welt und auch im Alltag meiner Meinung nach alle zu, was heißt alle, aber so, das ist immer so ein Schubladendenken und alles, gewisse Dinge dürfen von vornherein immer nicht so sein. Und warum kann man nicht mal darüber nachdenken, dass solche Anlagen, die sonst immer als Kalender gedeutet werden oder als Kultplätze, vielleicht sowas ganz Profanes, aber ja trotzdem Aufregendes waren wie ein Flugfeld. Nachdenken drüber und das in Erwägung ziehen, sollte man definitiv.
Und ich sag ja nicht, dass es so ist, aber es ist wie diese Katze, je nachdem, wo man hinschaut, ist er entweder da oder weg.
Schrödingers Katze meinst du, genau. Ne? Ja, das muss man noch dazu erwähnen, nicht die Katze zu Hause.
Also ich versuche einfach meinen Standpunkt des Betrachtens zu verändern. Also das heißt, ich verlasse die normale Sichtweise und denke, was wäre, wenn ich von dort schaue? Was für ein Bild ergebe sich dann? Ich sage nicht, dass ich recht habe. Es ist nur ein Angebot, drüber nachzudenken und als Diskussionsbasis. Wenn jemand mir das widerlegen kann, bin ich auch froh. Ja? Also dann kann ich das vielleicht in meinem Kopf auch abhaken und sagen, okay, nee, jetzt haben wir genug Beweise gefunden, das ist Quatsch, was ich da gedacht habe. Ja?
Ja.
Aber dann könnte man auch sagen, dieser Gedanke ist Quatsch. Und das wäre auch wichtig. Ja?
Genau, so entstehen dann ja auch Erkenntnisse. Und ich finde es total erfrischend, mal einen ganz anderen Blick auf die Geschichte zu haben. Ich freue mich auf weitere Sendungen. Wir haben sie schon in Planung. Sie werden also kommen. Und ja, lieber Pierre, danke, dass du da warst. Und liebe Freunde, liebe Leute, ciao und bis bald.
Auf das nächste Mal. Tschüss.